Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Und damit kommen wir zum Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute mit Claudia Wehrle in unserem Börsenstudio. Wie sieht es denn aus, Frau Wehrle? Die Nachricht von der Kauflaune der Verbraucher, wie kam die denn an der Börse an? Versetzte sie die Anleger in Kauflaune?
Ja, also das wäre wirklich zu viel gesagt. An der grundsätzlichen Lage hat sich ja wenig geändert. Die Ausbreitung des Coronavirus bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Heute Abend nach Börsenschluss wird sich dann die US-Notenbank zur künftigen Zinspolitik in den USA äußern. Auch das ist ein Termin, der hier an der Börse mit großem Interesse zur Kenntnis genommen wird. Der DAX ist momentan leicht im Plus, steht jetzt bei 13.354 Punkten. Doch schauen wir uns die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein bisschen genauer an. Heute am frühen Nachmittag wird die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose für 2020 vorstellen. Details sind schon durchgesickert. Es wird mit einem Wachstum von 1,1% gerechnet, also mehr als bislang gedacht. Felix Herrmann ist zu Gast vom Vermögensverwalter BlackRock. Herr Herrmann, wir haben es eben gehört, die Verbraucher sind zuversichtlich. Wird der private Konsum denn auch in Zukunft eine wichtige Stütze sein oder bleiben?
Davon ist tatsächlich auszugehen. Wenn wir beispielsweise auf den deutschen Arbeitsmarkt schauen, dann können wir feststellen, dass es zwar regional einige Unterschiede gibt. Gerade der Südwesten beispielsweise hat etwas gelitten aufgrund eben der hohen Präsenz der Automobilhersteller und der Zulieferer etwa. Aber unter dem Strich ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland natürlich nach wie vor sehr gering. Die Löhne wachsen. Das heißt, wenig spricht dagegen, dass die Kauflaune in Deutschland gut bleibt. Und was eben auch positiv zu konstatieren ist, ist, dass wir bis dato kaum Ansteckungseffekte aus Richtung der Industrie sehen, die ja, wie wir wissen, im Moment nach wie vor etwas am Boden liegt in Deutschland.
Der digitale Wandel verändert die Art und Weise, wie produziert wird, wie Handel getrieben wird. Die Anforderungen an Arbeitnehmer verändern sich. Wir haben die Klimadebatte. Wo sehen Sie denn in den kommenden Monaten die größten Herausforderungen, möglicherweise aber auch die größten Chancen?
Ja, ich glaube, wir müssen nicht nur auf die nächsten Monate schauen, sondern tatsächlich vor allem auf die nächsten Jahre. Die Digitalisierung ist ja ein Megatrend, der wirklich die Art und Weise, wie wir wirtschaften, massiv verändern wird. Es wird beispielsweise dazu führen, dass wir bei der Produktion immer weniger Menschen brauchen, was die Herstellung angeht. Das wird beispielsweise dazu führen, dass die Produktion wegverlagert wird aus den Regionen in der Welt, wo wir aktuell eben noch vergleichsweise günstige Löhne haben, beispielsweise wenn wir auf den südostasiatischen Raum schauen. Mit anderen Worten, die Produktion könnte wieder stärker verlagert werden, auch in die bereits industrialisierte Welt. Natürlich dann auch entsprechend mit den Auswirkungen auf den Handel. Möglicherweise erleben wir dann in gewisser Weise auch eine Fortsetzung eines gerade aus unserer Sicht begonnenen Trends, nämlich des Trends der Deglobalisierung, also eines eher rückläufigen Welthandels. Naja, und wenn das so kommen sollte, dann ist das sicherlich keine gute Nachricht, insbesondere für die ja stark handeltreibenden Nationen hier in der Welt, wo Deutschland mit Sicherheit ganz klar dazu zählt.
Wo werden Wachstumsimpulse herkommen?
Die Wachstumsimpulse im Jahr 2020 erwarten wir in allererster Linie eben von der zurückgehenden Unsicherheit rund um das Thema Handel. Wir wissen, dass der Phase-One-Deal zwischen den USA und China jetzt nicht der große Wurf gewesen ist. Nichtsdestotrotz erkennen wir bereits jetzt, dass die Investitionszurückhaltung, die das Jahr 2019 ganz massiv geprägt hat, etwas nachlässt. Der Welthandel dürfte zumindest kurzfristig wieder etwas zulegen. Das mit Sicherheit der eine treibende Faktor und dann eben die Lockerung der Geldpolitik im vergangenen Jahr, die in aller Regel mit etwas Verzögerung wirkt. Also diese beiden Treiber zusammengenommen dürften das Wachstum in diesem Jahr moderat stützen.
Kurz, die Bundesregierung ist mit ihrer Prognose zuversichtlicher als etwa der Bundesverband der deutschen Industrie. Wie ist das zu erklären?
Sicherlich verwenden beide Institutionen nicht das gleiche Prognosemodell, wobei man natürlich gerade mit Blick auf den BDI auch schauen muss, dass womöglich, das ist jetzt nur eine Spekulation, aber immer auch eine politische Message hinter dieser Wachstumsprognose steht. Wir wissen, wie gesagt, der deutschen Industrie geht es nicht sonderlich gut. Die Sorge auch, was jetzt die ganze Klimadebatte für die Industrie bedeutet, das ist sicherlich etwas, was in den Chefetagen der deutschen Industrie für Verunsicherung sorgt. Und mit dieser niedrigen Wachstumsprognose möchte man Berlin vielleicht auch ein Stück weit signalisieren: Bitte helft uns, bitte sorgt dafür, dass die Rahmenbedingungen sich für unser Wirtschaften in den nächsten Monaten verbessern.
Mit einer ganz kurzen Einschätzung, wie wichtig sind solche Prognosen überhaupt?
Wachstumsprognosen grundsätzlich sind natürlich sehr wichtig, weil Investitionsentscheidungen davon abhängen. Auch Kapitalmarktinvestitionen hängen davon ab. Insofern spielen die durchaus eine Rolle. Mit Blick auf die Vergangenheit wissen wir aber, dass diese Prognosen häufig über den Haufen geworfen werden. Insofern, ja, allzu viel sollte man daran nicht hängen.
Sagt Felix Herrmann vom Vermögensverwalter BlackRock.
Soweit eine Einschätzung zur Wirtschaftslage in Deutschland und zu den Wirtschaftsaussichten. Das alles derzeit nicht zuletzt unter dem Eindruck des Coronavirus. Was, Frau Werle, tut sich denn in diesem Umfeld beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Ja, die Umlaufrendite ist wieder gestiegen von -0,4 auf -0,38%. Und der Goldpreis, die Feinunze, kostet aktuell $1,570,87.
Und Sie erwähnten es ja bereits, heute wird sich ja noch die US-Notenbank Fed zu den Leitzinsen und zur US-Konjunktur äußern. Wie ist da im Vorfeld die Lage auf dem Devisenmarkt?
Es wird nicht damit gerechnet, dass sich etwas ändert. Einfach wirtschaftlich sieht es gut aus in den USA. Die Arbeitslosenquote ist so niedrig wie seit 50 Jahren nicht mehr. Das gibt dem US-Dollar Auftrieb, der Euro aktuell bei $1,10,03.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen wir nun noch auf Einzelbewegungen. Es wurde schon erwähnt, British Airways stoppt die Flüge nach China. Wirkt sich diese Entscheidung auf die Lufthansa aus?
Die Lufthansa reagiert ja anders, will vorerst weiter nach China fliegen, wenngleich es heißt, man wolle die Lage sehr genau beobachten. Lufthansa-Aktien sind den ganzen Tag im Plus.
Der Technologiekonzern Apple hat einen neuen Quartalsbericht veröffentlicht und das ist ja ein Zahlenwerk, bei dem man schlicht nur staunen kann. Es lief einfach nur gut in den Monaten Oktober bis Dezember, also inklusive des Weihnachtsgeschäfts. Machen wir eine kurze Unterbrechung, Frau Werle, warum es so gut lief bei Apple. Das erläutert uns zunächst Markus Schuler aus Los Angeles.
Dafür verantwortlich war das iPhone das wichtigste Produkt des Unternehmens. Es sorgte für einen Umsatzplus von 7,6% auf $56 Milliarden. Im Vorjahr waren es noch 51,6 Milliarden gewesen. Experten hatten hier eigentlich einen Rückgang erwartet. Weitere wichtige Einnahmequellen waren im Weihnachtsgeschäft, aber auch die Apple-Uhr, drahtlose Ohrhörer sowie das Geschäft mit den Abo-Diensten. Diese Sparte hat um fast 37% zugelegt und damit erstmals den Umsatz mit den Desktop-Computern überholt. Dieser ging auf 7,1 Milliarden zurück. Bei seinem Cloud-Dienst und dem Musikstreaming kommt Apple nach eigenen Angaben auf gut 480 Millionen Kunden. Das kalifornische Unternehmen stellt sich wegen des Coronavirus auf Engpässe in der Zulieferkette ein. Einige Betriebe seien in der betroffenen Region Wuhan angesiedelt, teilte das Unternehmen mit. Deshalb fiel die Umsatzprognose für das laufende Quartal sehr breit aus, zwischen $63 und $67 Milliarden.
Markus Schuler über den Geschäftsverlauf bei Apple in den Monaten Oktober bis Dezember. Kommen wir wieder zurück zu Ihnen, Frau Werle. Dieser Quartalsbericht, wie wird er denn an der Börse diskutiert und eingeschätzt?
Ja, Apple-Aktien sind deutlich im Plus, über 2%. Und die guten Zahlen färben beispielsweise auch auf die Zulieferbetriebe und andere Technologiekonzerne ab. Infineon-Aktien fast 2% höher. Die Aktien von Siltronic beispielsweise steigen sogar um mehr als 8%.
Und eher schwache Zahlen hat heute die Software AG vorgelegt. Wie reagieren die Anleger?
Enttäuscht, die Aktien brechen regelrecht ein, -10%. Es geht einfach um den Cloud-Bereich, also jenen Bereich, der für Softwarehersteller von großer Bedeutung ist.